Ich muss sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, die Führungen Gottes zu erleben. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich sehe es auch als eine Führung Gottes an, dass wir mit euch zusammen sein dürfen heute. Das ist für mich auch Führung Gottes. Und da braucht Gott dann immer wieder mal da den Menschen und den Menschen. Dieses Thema, das uns alle bewegt und beschäftigt, das ist bei mir seit Jahrzehnten immer wieder da gewesen. Ist der Heilige Geist eine Person? Ist er nur eine Kraft? Ich habe miterlebt, wie Menschen sich fast die Köpfe eingeschlagen haben. Deswegen, und doch ist es so einfach, wenn man es schlicht und einfach stehen lässt, wie es in Gottes Wort geschrieben steht. Als ich damals dann gedacht habe, ich schreibe mal selbst was zusammen, ich versuche mal eine Predigt darüber zu machen, da war es gerade die Zeit, wo man den Pfingstfeiertag in Deutschland abschaffen wollte. Ist ja noch nicht dazu gekommen, deswegen gibt es in einigen Bereichen hier eben noch einen Pfingstfeiertag und Ferien. Aber jetzt vor kurzem, ist noch gar nicht so lange her, habe ich eine Predigt gehört von einem jungen Bruder, der sich sehr gut ausdrücken kann. Und der sprach über Johannes 14 und hat dann speziell, was den Vers 23 betrifft, und jetzt haben wir ja den lieben Sohn von Stefan da, wie heißt der eigentlich?
Jonathan,
vergib mir. Der hier ad hoc die Stellen dann so schön zeigen kann. Er hat an diesem 23. Vers, über einige Verse davon gesprochen, aber gerade den 23. herausgenommen und hat daraus dann gesagt, ja ihr Lieben, und wahrscheinlich wollte er damit die Menschen trösten, ist das nicht wunderbar? Wir sind nie allein. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und ich. Und da dachte ich, du liebe Zeit, wie kann man sowas nur machen? Stellt euch vor, der Mensch stellt sich neben drei Götter sozusagen. Er hat das sicherlich nicht böse gemeint und auch vielleicht nicht weiter darüber nachgedacht. Aber letztlich ist es eigentlich Blasphemie. Ist es nicht so? Wenn wir daran denken, da war der Johannes, der mit Jesus 3,5 Jahre zusammengelebt hat, der ist dann als Märtyrer auf die Insel Patmos gegangen. Und wir lesen in der Offenbarung, dann begegnet ihm auf einmal dieser Herr. Und was passiert mit dem Johannes? Er fällt wie tot um. Und hier kommt nun der kleine Mensch und sagt, also wir sind nie alleine, weil wir haben ja die drei neben uns. Und da habe ich gedacht, also lieber Bruder, dir muss ich mal bei Gelegenheit antworten. Und daraus ist so ein bisschen das entstanden, was ich euch jetzt vortrage, weil mir gerade das Johannes Kapitel 14, ich möchte sagen, so ein bisschen den End oder die Freude gegeben hat, zu erkennen, was Jesus eigentlich hier sagen will. Ich will also nicht das ganze Kapitel durchgehen, wäre ja viel zu lang. Aber die Frage heute Morgen, wer ist der verheißene Fürsprecher in Johannes 14? Und ich möchte, dass wir da sehr, sehr demütig herangehen. Denn denke mir, was der Herr Jesus gesagt hat, in Matthäus 11, 25 und 26. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Also, wenn wir uns jetzt hier vorkommen als die Weisen, dann sind wir eher noch ein bisschen weit weg von dem. Dann kann es Gott vielleicht gar nicht uns richtig offenbaren. Aber wenn wir demütig sind, dann will Gott uns das gerne zeigen. Und es ist tatsächlich so, Er sagt in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Für mich das ist eine sehr wichtige Stelle. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Also der Sohn ist der, der uns offenbart, wer der Vater ist. Und da denken wir alle wieder an Johannes 14, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Eine Stelle, die ja sehr bekannt ist. Er ist der Weg. Er ist der, der uns offenbaren kann, wer der Vater ist. Und dadurch werden wir dann Kinder Gottes, wenn er uns teilhaben lässt an dem Geist, wie wir heute Morgen in vielen Stellen gehört haben. Johannes 14 ist eingebunden in zwei für mich wichtige Bibelstellen, nämlich in 13,35, das war gerade das Passa, lag dahinter die Fußwaschung. Dieser Herr, der aus dem Himmel kommt, auf die Erde, sich erniedrigt, ja bis, nicht nur Mensch, sondern bis zum Tod am Kreuz. Er wäscht seinen Jüngern, seinen Schülern die Füße. Ich habe da gerade sehr große Probleme bei uns im Kinderheim in Pakistan, wo kein Erwachsener es fertig bringt, sich auf die Stufe der Kinder zu beugen. Dort ist es so, wenn also ein Lehrer zum Beispiel da etwas auf der Erde liegen sieht, dann wird er das nicht selbst aufheben, weil das schmutzig ist und weil dadurch was gereinigt wird, sondern er wird irgendeinen Jungen holen, hebt es mal auf. Der wieder wird einen Jüngeren holen, gucken, dass er den kriegt, damit der das macht. Also jeder delegiert es auf den anderen. Und das sehen wir hier bei dem Herrn Jesus. Er nimmt sich Wasser, nimmt eine Schüssel. Und ich möchte, dass uns das so wichtig wird, bei all dem Theoretischen, was wir eben gehört haben und gesehen haben, was so gut und so wichtig ist. Denn es ist ja gut, dass wir nicht als die rumlaufen, die sagen, das muss man einfach glauben. Ich habe gerade dem Stefan davon erzählt, dass ich eine WhatsApp von in Englisch bekommen habe, wo jemand die Fragen untereinander stellt, wer war Gott? Und dann nimmt er das so auf den Arm. Da wird ja also gegeben, ja, Jesus ist Gott. Ja, aber wer ist denn die Mutter von Jesus? Also ist die Mutter von Jesus dann die Mutter Gottes, wie es ja auch in der katholischen Kirche immer wieder geschildert wird. Und lauter solche Fragen, die aber eigentlich zeigen, es geht gar nicht. Gott ist Gott und er ist der Vater des Herrn Jesus. Und dann kommt aber unten drunter, um das nun richtig deutlich zu machen, wenn man das nicht glauben, nicht verstehen und begreifen kann, ja, das kannst du mit der Dreieinigkeit, das kannst du nicht verstehen, nur wenn du den Heiligen Geist hast. Und es kam mir so richtig vor, wie die Sache mit den, ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von des Kaisers neue Kleider, wo alle dann sehen mussten, der Kaiser hat neue Kleider, aber er hatte gar keine an, er war nackt. Aber man musste das ja, sonst würde man ja bestraft werden. Ihr Lieben, ich bin so froh, dass wir eben nicht den Kopf in den Sand stecken müssen, sondern dass die Bibel uns Antwort gibt, wenn wir sie suchen. Und darum wird von den in Thessalonisch gesprochen, sie waren edler als die in die Beröer waren edler als die in Thessalonisch. Sie forschten täglich in der Schrift. Und ihr Lieben, das ist so schön. Wir dürfen hier zusammen sein, nicht weil wir die Wahrheit mit Löffeln gefressen haben, sondern weil wir demütig im Wort Gottes forschen und uns freuen über das, was er uns zeigt. Der erste Vers war also, dass Jesus, Johannes 13,35, dass er sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nachdem er also das selbst praktiziert hat, diese Liebe. Und zum Schluss in Kapitel 14 jetzt, weil wir wollen uns um die Mitte des Kapitels kümmern, zum Schluss in Vers Kapitel 14, Vers 28 und bis 31. Wenn ihr mich lieb habt, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe. So und so. Also es geht darum, die Liebe, das ist das Wichtigste. Auch wir können den Menschen so viel Theorie weitergeben, versuchen, wie wir wollen, da gibt es nur Streit und Zank. Aber wenn wir ihre Herzen erreichen durch Liebe, dann passiert etwas, dann können wir Menschen gewinnen. In der Gemeinde, die uns letzten Sonntag meiner Frau und mir gesagt hat, dass sie lieber darauf verzichten, dass wir Mitglieder bei ihnen werden, das hat uns wehgetan, aber wir haben das genommen. Da überlegen sie, was können sie machen, damit die Gemeinde mehr wächst. Und sind dann aber zu dem, wie ich finde, guten Schluss gekommen, dass sie gesagt haben, letztlich nur durch Liebesdienste an einzelnen Menschen. Dadurch kann man jemand gewinnen, dass er unters Wort kommt und sich dann mit Jesus beschäftigt. Nur wo die Liebe wirksam wird. Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, was eben dieses Johannes Kapitel 14 ausmacht. Da fängt es ja in ganz zu Anfang, Vers 1, an, damit dass Jesus die Seinen tröstet, weil er sich nun von ihnen verabschieden muss. Und da sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich und an den Heiligen Geist. Steht das da? Ihr Lieben, wir haben eine von den hunderten Stellen, die wir haben, wo immer Vater und Sohn, Gott und der Herr nebeneinander steht. Und er sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir haben eben davon gesungen, dass wir auf den Herrn Jesus warten, auf die Entrückung, dass wir bei ihm sein dürfen. Das ist das, was Jesus auch hier verheißt. Und so habe ich, glaube ich, eben den Bruder Dieter auch verstanden. Man muss in gewissen Bibelübersetzungen vorsichtig sein. Da würde ich gerne hinzufügen, vor allen Dingen auch bei den Überschriften, die zwischendrin gesetzt werden. Da wird zum Beispiel an dieser Stelle auch in Vers 15 gleich die Überschrift und jetzt kommt der Heilige Geist, wo vom Sachwalter die Rede ist, vom Fürsprecher die Rede ist. Vers 15, wenn ihr mich lieb habt, stellt Jesus fest, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, Paraklet geben, der bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Inwiefern kannten sie ihn, frage ich jetzt. Er war doch ja für die Zukunft verheißen. Wie konnten sie ihn kennen? Ihr aber kennt ihn. Antwort. Weil Jesus der Geist der Wahrheit ist. Weil Jesus selbst die Wahrheit ist. Johannes 14, 6. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Wahrheitsgeist ist Christi Geist. Ist der Geist des Vaters, der in ihm wohnt. Wer dazu noch Stellen aufschlagen will, Galater 4, Vers 6, 2. Petrus 1, Vers 11. Jesus sagt in Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ja, wie macht er das? Jetzt war er als Mensch bei ihnen. Und nur dort an der Stelle, wo Jesus war, konnte man mit ihm sprechen. Und jetzt sagt er, dass das in Zukunft eben nicht mehr sein würde. Deswegen diese Abschiedsrede. Aber dafür ganz anders. Vers 19. Noch ein kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Er spricht von sich selbst, obwohl er diesen Beistand meint. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, und das war also für mich das Ausschlaggebende, möchte ich sagen. Nun folgen nämlich ganz gewaltige Verheißungen für jeden, der im Alltag den Vater und den Sohn wirklich liebt. Und deswegen habe ich das so gesehen. Zu Anfang war ihm das ganz wichtig, die Menschen sollen an der Liebe etwas erkennen. Aber das Lieben, das ist unsere Aufgabe. Und das vergessen wir so oft. Wir denken vielleicht, wir müssen die richtige Theorie haben und sind dann letztlich doch wieder bei einer Religion oder bei einer Tradition. Nein, es geht um ganz, ganz was Praktisches. Vers 18. Jesus sagt, ich werde euch nicht verwaist lassen. Ich komme zu euch. Er hatte gerade von dem Beistand gesprochen. Ja, wer ist der Beistand? Jemand ganz anderes? Vers 19. Noch ein ganz kleines und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und jetzt kommen diese zwei markanten Verse, 21 und 23. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Ich bin gestern Abend zu dem Bruder gegangen, der hier so ein bisschen gewagt hat, was zu sagen. Wo ist er? Ist ein Bruder Martin nicht hier? Doch, da hinten ist der Bruder Martin. Der sich so ein bisschen gewehrt hat. Nein, nein, wir müssen schon etwas tun. Da dachte ich so, ja, natürlich. Wir kriegen alles geschenkt aus Gnade. Aber wenn wir nicht den Herrn lieben, und das ist das, was Jesus jetzt sagt, achtet bitte, merkt euch diese 14, 21, 14, 23. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist sehr mich lieb. Das ist Jesu Feststellung für unser Leben, für dein und mein Leben. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Ihr Lieben, hier geht es jetzt nicht mehr nur um die allgemeine Liebe, die Gott zu der Welt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebt ja die ganze Welt. Warum muss Jesus jetzt sagen, der wird von meinem Vater geliebt? Weil das ein großer Unterschied ist, ob du ein Mensch, ein Geschöpf Gottes bist oder ob du ein Kind Gottes bist. Ich liebe alle Menschen. Ich liebe euch alle. Und doch sitzt hier jemand, den ich mehr liebe als euch. Könnt ihr mir das übel nehmen? Seit 54 Jahren ist diese junge Dame mir treu. Dafür muss ich sie doch mehr lieben wie euch alle. Und so will ich das jetzt nur als Beispiel brauchen dafür, Gott liebt alle Menschen. Aber wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Der ist an mir interessiert. Und dann diese Verheißung, wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Das ist also mehr Liebe, das ist Kontakt. Da ist nicht mehr nur Theorie. Und ich werde ihn lieben. Also Jesus sagt es genauso. Der Vater, und hier ist wieder nicht vom Heiligen Geist die Rede, sondern Vater und Sohn, wir werden ihn lieben und uns ihm offenbaren. Ihr Lieben, ich wünsche, dass ihr schon viele Offenbarungen hattet mit dem Herrn, dass er sich euch offenbart hat. Das muss nicht ganz so spektakulär sein, wie es damals bei dem ersten Zeichen war in Johannes 2, wo der Herr Jesus sein erstes Zeichen getan hat. Wisst ihr noch, was das war? Als er das Wasser zu Wein gemacht hat. Es ist interessant, dass gerade der Johannes, der Jünger Johannes, sagt erstes Zeichen, zweites Zeichen. Und da finden wir also Die einen sagen 8, die anderen sagen 9. Zeichen, die ganz besondere Art waren, wo Jesus sich offenbart hat. Und er will sich dir und mir auch offenbaren. Vers 23. Und zwar, das ist das, was ich ja unterstreichen will, Jesus offenbart sich dem, der ihn liebt, im täglichen Leben, im Alltag. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Aber Herr Jesus, warum hast du das denn in Vers 21 gesagt? Musst du es nochmal in Vers 23 wiederholen? Ist das wirklich nötig? Ja, Jesus war es so wichtig, dass er das in Vers 23 wiederholt, wenn jemand mich liebt. Und darum ist jetzt die Frage an dich und an mich. Liebst du ihn? Liebst du ihn? Darum geht's. Nicht liebst du die Leute, die genauso denken wie du. Liebst du mich? Und dann steht hier diese Verheißung dabei, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Raum, Wohnung in ihm machen. Wir, der Vater und der Sohn werden kommen und Wohnung in ihm machen. Und wie tun sie das, wie wir eben gehört haben? Durch den Geist Gottes, der nun in das Leben eines Menschen, in dein, in mein Leben, spürbar hineinkommt. Und deswegen sagt Paulus, das war die Stelle, die ich gestern dem Bruder Martin sagte, derselbe Geist, nämlich Gottes Geist, gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Und dann merke ich, wenn ich Gottes Geist betrübe, das heißt, wenn ich gegen die Worte Jesu handle, wenn ich etwas tue, was ihm nicht gefällt. Ich finde das so herrlich. Und ich wünschte, dass wir uns das ganz fest ins Herz nehmen. Er, der Vater und der Sohn wollen Wohnung in uns machen. Es hat also was damit zu tun, wie sehr wir ihn lieben. Und wer kennt nicht die Stelle in 1. Johannes 4, Vers 19, wo es heißt, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Was wir tun, ist immer nur ihm nach. Deswegen sind auch alle Werke, die wir jetzt tun, und das stand ja gestern im Raum, diese Frage, Epheser 2, wo es in Vers 8 und 9 heißt, wir werden gerettet aus Gnade, nicht durch Werke. Und doch sind wir geschaffen zu guten Werken, die Gott in Christus Jesus für uns bereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Also der Jesus lädt uns ein und er sagt, hör mal, hast du mich lieb? Okay, dann hältst du dich an mein Wort, dann ist mein Wort Basis, Grundlage für dein Handeln. Dann fragst du, was zu tun ist, indem du in das Wort Gottes hineinschaust. Und dann wächst du im Glauben, dann kann ich dich brauchen. Und als wenn das nun noch nicht genug wäre, kommt Jesus in Vers 24 und sagt, bedenke, wenn du mich aber nicht liebst, lesen wir Vers 24. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Also wie wichtig muss es dem Herrn Jesus gewesen sein, uns zu sagen, Bruder, du kannst selbst prüfen, Schwester, du kannst selbst prüfen, ob du mich lieb hast. Nämlich dann hältst du dich an mein Wort. Dann siehst du mein Wort nicht mehr als, ich muss das jetzt tun, sondern tust es mit Freuden. Wie eine Frau, ich musste das gestern so sehen, als ich zwischendurch dann mal rausging. Wir waren hier versammelt, da draußen, die Esther macht Essen, macht den Fußboden. Stefan, hast du ihr gesagt, sie soll das machen? Das war gar nicht nötig, weil sie liebt ihn. Sie ist seine Frau. Und so möchte Jesus geliebt werden, dass wir aus Liebe das tun, was letztlich zu unserem Besten ist. Denn je mehr wir ihm Raum geben in unserem Leben, desto mehr wachsen wir und sind nicht mehr Kindlein im Glauben, Säuglinge. Im Hebräerbrief, da steht's, und das ist ja wirklich eine traurige Sache, wie lange habt ihr Gottes Wort schon gehört? Aber ich konnte euch kein festes Brot geben. Ihr seid immer noch Säugling, ihr braucht immer noch Milch. Wodurch kommt das? Dass man so gesagt kriegt, ja, du bist errettet, dir kann nichts mehr passieren, jetzt kannst du, und dann leben sie ihr Leben weiter. Wie oft habe ich das erlebt? Und dann kein Wachsen. Nicht mehr einer, der ein Jüngling in Christus wird. Wie der Johannes zum Beispiel sagt, ihr habt das Wort Gottes bleibend in euch. Ihr habt den Satan überwunden. Ihr Lieben, das ist die zweite Stufe. Kindlein zu sein, die nächste Stufe, Jünglinge zu sein. Sie haben das Wort bleibend in sich. Hast du das vielleicht etwa auch aufgeschrieben? 1. Johannes 2, Vers 14. Ja, kam ja auch nur gerade so. Und dann gibt es noch die dritte Stufe, nämlich die Erwachsenen. Dahin dürfen und sollen wir wachsen. Ihr Lieben, das geschieht nicht so sehr, dass man auf eine Bibelschule geht, auf ein Seminar, sondern es geht dadurch, dass wir die Liebe, die Gott in Jesus uns erwiesen hat, erwidern. Dass wir jetzt nicht mehr etwas tun, um gerettet zu werden irgendwann mal, sondern weil Gott uns den Herrn Jesus geschenkt hat. Und wir nun aus lauter Dankbarkeit sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und darum fand ich das Lied oder finde das Lied so schön, Day by Day. Ich möchte ihm immer ein Stückchen näher kommen, mit Jesus leben. Und wie Paulus eben gesagt hat, und alles, was ihr tut, in Wort oder in Werk, tut im Namen des Herrn Jesus, weil der Herr Jesus durch seinen Geist jetzt in euch wohnt und euch lenken und leiten will. Bei all den Dingen fragen, Herr, was möchtest du, dass ich jetzt tun soll? Und dann kommt Vers 25, dies habe ich zu euch geredet, also Johannes 14 wieder, dies habe ich zu euch geredet, weil ich bei euch weile, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, und hier haben wir jetzt genau dieselbe Formulierung, in meinem Namen, das ist eigentlich er selbst, wird euch alles lehren und euch als alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Die Jünger mussten sich verabschieden, oder Jesus hat sich von ihnen verabschiedet. Wir sehen, wie er immer wieder das Ich betont, nicht weil er egoistisch ist, sondern, jetzt kommt Vers 28, ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Das ist also die Wiederholung von Vers 18 und Vers 21 und 23, Vater und Sohn nehmen Wohnung in uns. Und darum geht's heute Morgen, bei all dem, was wir gehört haben, letztlich um die Frage, Bruder und Schwester, lieber Freund, bist du sicher, dass Jesus in deinem Herzen ist? Dass Gott Raum bekommen hat in deinem Leben? Und wenn nicht, dann bitte ihn darum. Er will gerne kommen. Er kommt nicht mehr als Mensch, sondern er kommt, ja, so ähnlich haben wir es vielleicht in Markus 16 schon mal gelesen. Markus 16 ist eine interessante Parallele zu Lukas 24. Lukas 16, Vers 23, danach offenbarte er sich zweien von ihnen, als er in anderer Gestalt unterwegs war. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wer das war? Nun, das ist tatsächlich die Geschichte der Emmaus-Jünger. Sie haben ihn nicht erkannt. Er war in anderer Gestalt unterwegs. Und er ist jetzt eben in anderer Gestalt, wohnt in unserem Herzen in anderer Gestalt. Weil so wie der Vater Gott Geist ist, auch der Sohn Geist ist. Und deswegen konnte er zum Beispiel eben jetzt auch in dieser Form anderer Gestalt, als die Jünger aus Angst vor den Juden alles verrammelt hatten, plötzlich in ihrer Mitte sein. Und sie freuten sich, als sie ihn sahen. In anderer Gestalt aber war er da und konnte dann sie anhauchen und sagen, nehmet Heiligen Geist. Ja, ich sagte schon, Johannes 4, Vers 23 und 24. Es kommt die Stunde, sagt Jesus, und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Ich glaube, dass erst wenn der Jesus in anderer Gestalt, in Gestalt des Geistes, in unser Herz hineingekommen ist, dass wir ihn dann so anbeten können, dass es zur Ehre Gottes ist. Es wird ja viel, habt ihr ja sicherlich auch alle mitgekriegt, in den Gemeinden versucht man Stimmung zu kriegen, indem man Lobpreis macht und dann geht es also rund und man zappelt darum, Entschuldigung, wenn ich das mal so ein bisschen die Leute auf den Arm nehme, aber es kommt mir manchmal so vor, als wenn man nur eine Disco nachmachen will, wie bei den Ungläubigen. Man bringt die Leute in Schwung und so weiter. Ist das das Anbeten, was hier gemeint ist? Ich glaube, an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Und ich denke, wir sollten da vorsichtig sein. Aber es ist doch schön festzuhalten, Gott ist also Geist. Und wie wir heute sehr schön gehört haben, also ich habe mich sehr gefreut, Dieter, darf ich wirklich dir danken für die viele Mühe, die du dir gemacht hast. Gott ist Geist und er möchte uns nun zu Geist Menschen machen, die auch vom Geist sich treiben lassen. So viele der Geist Gottes leitet, Römer 8, Vers 14, die sind Söhne Gottes. Die also nicht mehr von ihren Lüsten, von ihren Wünschen, ich habe jetzt einen Bock da drauf, ich habe jetzt Lust da oder was weiß ich was, sondern Herr, was ist jetzt dran? Was möchtest du? Ich möchte dir Freude machen. Ich möchte dir zur Verfügung stehen. Und zwar als freiwilliger Sklave, nicht als einer, der das muss. Denn jeder, der noch Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Der Paulus sagt, ich bin ein Sklave, das heißt einer, der keinen eigenen Willen mehr hat. Das heißt, mit meinem ganzen Willen will ich nur noch ihm dienen, ihm zur Verfügung stehen. Also Gott ist Geist und von dem Herrn Jesus heißt es auch, 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oder auch in 1. Korinther 15, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Das war ja auch gestern mal ganz kurz das Thema. Der letzte Adam, Jesus, zu einem lebendig machenden Geist. 1. Korinther 15, 45. Ach ja, es gibt noch viele, viele Beweise dafür. Was mich immer besonders verwundert, wenn die Leute absolut auf drei wollen. Sie brauchten doch wirklich nur in ihrer Bibel nachzusehen. Der Apostel Paulus hat 13 Briefe geschrieben, vielleicht auch noch den Hebräerbrief, wir wissen es nicht genau. Aber stell dich mal vor, wenn heute ein Prediger nach der Dreieinigkeit gefragt wird, dann ist doch selbstverständlich, dass er dazu ein Ja hat. Anders geht's gar nicht. Und man redet darüber. Paulus hat 13 Briefe geschrieben und hat nichts darüber erwähnt, sondern sagt immer wieder nur die Gnade des Herrn Jesus, die Gnade Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus. Also immer wieder Vater und Sohn, Vater und Sohn, Vater und Sohn. Wäre doch eine einfache Sache gewesen in dem Römerbrief, wo doch so viele wichtige Sachen sind, dass Paulus da endlich mal die Sache mit der Dreieinigkeit klärt. Das war damals, wie wir gehört haben, bis 300 und nicht relevant. Das war gar kein Thema damals. war ganz selbstverständlich der Vater und der Sohn. Und so sehen wir viele Stellen, die will ich jetzt alle weglassen, möchte nur die eine noch nennen, die mir wichtig ist. 1. Korinther 8, Vers 5. Eigentlich sollte man schon von Vers 4 lesen. 1. Korinther. Der Schluss von Vers 4. Und dass kein Gott ist als nur einer. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, im Himmel und auf Erden, ja, viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Das ist eine wunderbare Erkenntnis. Und Paulus sagt, diese Erkenntnis ist nicht in allen, ihr Lieben, und das erleben wir, dass sie nicht in allen ist. Aber sie darf in uns sein und sie darf wachsen und darf uns stark machen und froh machen, dass wir tatsächlich nicht alleine sind. Und dass der Jesus nicht gelogen hat, als er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, wie denn? In anderer Gestalt. Er ist der Beistand. Deswegen finden wir im Römerbrief zum Beispiel, der Geist selbst verwendet sich mit unaussprechlichem Seufzen. Und wenige Verse später, Römer 8, Vers 26 und dann Vers 32 oder 34, der Sohn verwendet sich. Also auch da wieder identisch. Ihr Lieben, wir haben ein wunderbares Wort Gottes. Und ich glaube, dass der andere Beistand in Johannes 14, Vers 16, den der Herr Jesus also beschreibt, der Herr Jesus ist. Deswegen in 1. Johannes 2, Vers 1, also in Johannes 14, 16 vom anderen Beistand und 1. Johannes 2, Vers 1, so haben wir einen Beistand oder einen Fürsprecher beim Vater. Wer ist das? Jesus Christus. Ihr Lieben, ich will schließen. Wir haben heute schon so viel und sei so gut, Jonathan, und schlag noch den Schluss. Für mich den Schluss der Bibel auf. Das macht er bestimmt jetzt falsch, deswegen sage ich ihm, was richtig ist. 1. Korinther 15, Vers 26 bis 28. Die meisten meinen, die Bibel wäre zu Ende mit Offenbarung 22, aber ich glaube, dass es besser passt, was hier steht, was Paulus schreiben darf. Wenn der letzte Feind, das ist der Tod, weggetan wird, das muss Paulus schreiben. Denn alles hat Gott seinen, nämlich Jesus Füßen, unterworfen. Er hat sich so erniedrigt. Und da wird ja in Philipper 2, 11 sehr deutlich gemacht, dass sich alle Knie vor ihm beugen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist offenbart, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der, nämlich Gott, ihm, Jesus, alles unterworfen hat. Und jetzt kommt dieser letzte Vers. Wenn ihm, nämlich Jesus, aber alles unterworfen sein wird, dieser 28. Vers, ist sehr wichtig, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott alles und in allem sei. Wo ist der Heilige Geist? Der ist jetzt hier nicht erwähnt. Der Vater und der Sohn, sie sind Geist. Und das ist für mich deswegen die letzte Stelle. Ich will aber auch das Letzte sein lassen und einfach sagen, Herr, schenke, dass uns das immer wieder größer wird. Vielleicht darf ich zum Schluss noch beten.
Ja, bitte.
Lieber himmlischer Vater, wir sollen alles, was wir tun, im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus tun und dir danken. Ja, lieber Vater, du hast uns dein Wort gegeben. Was ist das für ein köstliches Vorrecht. Bitte schenke du, dass das Wirklichkeit wird in unserem Leben mehr und mehr, was wir heute gelernt haben, was wir gesehen haben, dass wir es mit dir, dem Vater und dem Herrn Jesus zu tun haben, aber dass du nicht alleine bleiben willst. Du willst nicht nur einen Sohn haben, du willst eine Söhne, Gemeinde haben. Und darum kam der Jesus auf diese Erde und schämte sich nicht, uns Brüder zu nennen. Uns, die wir es gar nicht wert sind. Aber du hast uns erkauft, dadurch sind wir wert geworden. Und wir wollen dir herzlich, herzlich dafür danken. Wir wollen dich darüber anbeten, dass du uns nicht im Unklaren lässt. Dass du sogar sagst, wir sind Verwalter der mancherlei Geheimnisse Gottes. Und dass du sagst, dein Geist erforscht auch die Tiefen Gottes. Ja, Herr, wir merken, dass das gewaltig ist. Und dass da noch viel auf uns wartet. Und wir möchten dich herzlich bitten, lass uns wachsen. Lass die unter uns, die sich noch nicht ganz klar für dich entschieden haben, sich doch beugen, ihre Sünde bekennen, ins Licht stellen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und dass wir alle, die wir schon auf dem schmalen Weg und nicht mehr auf dem breiten Weg gehen wollen, dass wir sagen, Herr, lass mich weiter wachsen, lass mich nicht länger Kindlein sein, sondern aus Liebe deine Liebe erwidern. Und dazu danken wir dir von Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns wirklich Aufklärung gibt über alles. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ein kleines Erlebnis aus meinem Leben, 2 Minuten füge ich noch an. Ich war mit 2 Brüdern unterwegs in Pakistan und sollte einer Mutter helfen, deren Sohn sich umgebracht hatte in Indien. Und sie wollte, dass ich jetzt die Utensilien, die letzten, zurückbringen sollte. Und dann habe ich ihr gesagt, ich will versuchen, das zu machen. Dann kamen wir hin und fanden gleich, es war ein absolutes Wunder, der Taxifahrer bringt uns genau das Hotel. Wir hatten keine Adresse bekommen und nichts. Und ich sagte, ich suche nach jemand, der sich hier das Leben genommen hat, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Hotel. Dann sagt er, kommen Sie mit, und zeigte mir genau den Ort, wo er sich die letzte Spritze gegeben hatte. Dann hatten wir Zeit, wir hatten eigentlich mehr Zeit eingeplant und gingen in den, das war in Amritsar in Indien. Das ist vielleicht nur 60 Kilometer auf der anderen Seite von Pakistan und nur 120, 150 Kilometer von unserem Kinderheim entfernt. Dann gingen wir in den Golden Temple der Hindus an einem Abend hinein. Wir hatten die Schuhe ausgezogen und gingen hinein. Es war prachtvoll, riesig, groß und alles erleuchtet. Und während ich mit meinen beiden Brüdern, ein Engländer, ein Deutscher, da hineinging, da fiel mir auf einmal ein, das ist ja so ähnlich, wie muss bei Paulus gewesen sein, als er damals auf dem Areopag war und sie wollten ja alle irgendwie Gott anbeten. Und dann griff ich nach hinten und nahm mein Neues Testament und wollte ihnen die Stelle aufschlagen, es war ja hell genug, oh ja, da. Aber indem, dass ich das neue kleine Testament aufmachte, ging das Licht aus. Kann ich vorstellen, ein Riesentempel mit vielen, vielen Menschen. Und ich mache das kleine Neue Testament auf, da geht das Licht aus. Und da habe ich zu meinen beiden Begleitern gesagt, merkt ihr, die unsichtbare Welt hat sehr viel Respekt vor dem Wort Gottes. Damit will ich euch